Ihr Lieben, herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast Gleich mit Proben. Und heute haben wir wieder eine sehr spezielle Folge, denn wo sind wir denn, lieber Leander?
Wir sind bei meinem Dad, wir sind bei Christo Quiske. Applaus, Ladies and Gentlemen, in seiner Wohnung. Er sitzt da und wir können nicht nochmal die gleiche Begeisterung spielen. Das ist nämlich unser zweiter Anlauf hier. Wir hatten technische Probleme beim ersten Mal.
Jetzt die Begeisterung noch höher.
Jetzt die Begeisterung ist richtig hoch. Aber ich muss sagen, dein Intro war besser als beim ersten Mal. Beim ersten Mal bist du ins das Wort speziell reingestolpert. Jetzt war es spot on. Insofern gut, dass wir eine zweite Runde machen.
Nice. Und gut fand ich euer Move mit mal abklatschen, damit man auch sieht, dass wir hier
genau,
wirklich
Genau, komm, das machen wir nochmal. Wir sind wirklich in einem Raum, auch wenn das hier aussieht wie in einem Zoom-Meeting mit virtuellem Hintergrund, das ist echt alles hier, Leute. Hier ist alles echt. Und wir haben gerade eben festgestellt, und das ist so der Hammer, ich habe meinen Dad gefragt, mit wie vielen Jahren hast du eigentlich angefangen, dir die großen Fragen des Lebens zu stellen, so möchte ich das mal nennen. Und da hat er kurz gesagt, ja, mit 36 und jetzt ist er 86, also ist wirklich dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum.
Boom! Erleuchtungsjubiläum.
Erleuchtungsjubiläum.
Das kann ich leicht korrigieren. Und zwar, ich habe ja so eine Art von Fimmel mit der Zahl 7. Mhm. So aus meiner Geschichte her, die 7 Prinzipien. Und dann gilt 7 als eine besondere, interessante spirituelle Zahl, obwohl ich das Wort spirituell gar nicht so sehr benutze, weil es eben zu viel genutzt ist. Aber die 7 ist eine magische Zahl für mich. Mhm. Und dann war voriges Jahr das Jahr, wo ich genau 7 mal 7 Jahre,
49
Jahre, feststellen konnte, das klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber so habe ich mich gefühlt, ich habe nach 7 mal 7 Jahren sagen können, ich habe das wird dann modifiziert, erreicht, was ich gesucht habe. Und zwar genau mit 49 Jahren, das passte großartig.
49 Jahren Suche, nicht
49 Jahre Jahren, nicht, ja. Vor, nicht diese Platte 50 da. Sondern mit 49 Jahren Suche. Und das begann dann bei mir, also mit 76, und das war 1985, ich bin ja im Rechnen nicht so gut, ja. Habe dann ausgerechnet, das sind genau 49 Jahre, war ja. Überselig, dass ich die magische Zahl 7 sogar zweimal, also 7 mal 7, in meine persönliche Autobiografie und in meine Selbstwahrnehmung einbauen konnte, als Bestätigung von etwas, was ich ja nur mir einbilde. Ne? Aber das ist auch schön, so eine Art von Selbstbestätigung.
Ja, das ist sehr gut. Also das heißt, wir feiern gar nicht das 50., sondern wir feiern das 49-jährige Jahr in diesem Jahr. Ich finde das großartig.
Jetzt beginnt schon seit einem Jahr eine neue Periode, aber die ist noch so frisch im Entstehen, die ist noch nicht zu benennen und zu beschreiben.
Auf die nächsten 49 Jahre.
Ja, wir sehen uns dann nochmal.
Ja, genau. Richtig. Und wir wollen heute sprechen über genau die Erkenntnisse aus diesen 49 Jahren. Vielleicht auch ein paar Dinge, wo man sagt, ah ja, das war eine interessante Erfahrung, aber weiß nicht, wie hilfreich die waren. Vielleicht auch so, wo man rückblickend sagen würde, ah, das war vielleicht eher Verwirrung, gerade dieses Streben nach, ich muss erleuchtet werden, ich muss was erreichen, was du ja auch in einem Nebensatz schon gesagt hast. Und wir sind auch durchaus interessiert an so ein paar Anekdötchen. Du bist ja um die Welt gereist für diese Forschungsfrage. Wer bin ich? Könnte eine der Forschungsfragen sein. Gab es vielleicht zwischendrin auch andere? Und hast in Indien verschiedenste Meister besucht, in verschiedensten interessanten sozialen Settings. Ich habe ja Soziologie studiert, wie du weißt. Vor allem soziologisch finde ich das auch spannend. Wie ist da so das Zusammenleben auf so einer Ranch in den USA oder in irgendwelchen Ashrams oder in irgendwelchen Satsangs mit ziemlich vielen verschiedenen Gurus und anderen Philosophen und Philosophinnen. Mhm. Und wie sieht das im Jahr 2026 für dich aus, diese Suche? Die ist ja auch, ich muss sagen, du bist ja auch mit der Zeit gegangen. Du bist da ziemlich digital geworden in deinem Austausch mit den Gurus. Neben den Büchern, bist du ja Fan von YouTube-Speeches und sowas, von Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz zu dem Thema. Also mein Dad ist voll mit der Zeit gegangen. Früher noch in den Flieger nach Indien, heute macht er das alles hier schön vom Balkon aus.
Ich habe für mich dann noch diesen Satz, mach du es.
Haben wir deinen Papa überhaupt schon vorgestellt? Ich glaube nämlich nicht.
Können wir während der Zeit machen.
Christo Quiske habe ich gesagt, auch wir haben sogar applaudiert für ihn.
Und dein Papa. Also
ja, Papa auch.
Ja, Papa, Papa hat
also das ist für die Zuhörer.
Genau, ist die dritte Folge mit ihm.
Die dritte Folge, genau. Die ersten beiden waren schon totale Renner. Und ja, deswegen sind wir froh, dass wir heute wieder hier sein dürfen und noch mal ein bisschen ins Detail reingucken. Und ja, vielleicht das Spotlight auch auf die bisher ein bisschen unbeleuchteten Flecken von deiner Story setzen dürfen.
Ja, und du wolltest noch in den Satz rein.
Das Interessante ist ja, das ist wahrscheinlich wie bei jedem Film, da werden verschiedene Szenen gespielt und dann sucht man für diesen Film einen Namen. Ich bin ja nicht auf die Forschungsreise gegangen vor 49 Jahren, wenn wir das mal als Anfangspunkt nehmen, sondern mir fiel da was ein. Ich habe nicht gesagt, ich gehe jetzt 49 Jahre auf eine Forschungsreise. Ich habe noch nicht mal gesagt, ich gehe jetzt ein Jahr oder 14 Tage fahre ich da zu einem ganz berühmten Seminar, weil das der Beginn meiner Forschungsreise ist. Das heißt, es wird ja das, was ich getan habe, würde ja im Nachhinein, wird das in einem bestimmten Kontext gestellt, damit es eine Sinnhaftigkeit ergibt. Wenn du beginnst mit irgendwas, du bist ja jetzt, wenn du jetzt Zuhörer bist, im Grunde genommen, wenn du gerne Storys erzählst, könntest du einfach bauen. Seit 10 Jahren bin ich auf einer Forschungsreise, gehst du 10 Jahre zurück, was du vor 10 Jahren gemacht hast. Du bist jetzt heute hier gelandet, hörst einen Podcast an. Das heißt, du definierst ja einfach deinen Film. Und du bestimmst, wie lange der Film ist, nach den Unterbrechungen, die du machst. Und wir haben jetzt dank meinem Sohn und seinem Freund, den ich auch, die beiden kenne ich schon sehr lange, die machen da jetzt, geben mir die Möglichkeit, aus dem, was ich da so, was da so passiert ist, ja, ein anspruchsvolles Thema. Also erstens, das erste Anspruchsvolle, wer will nicht einen Mann kennenlernen, der seit 50 Jahren auf der Forschungsreise ist?
Ja.
Und gleichzeitig die berühmte Frage aller philosophischen Fragen, die er nicht erfunden hat, sondern die du überall in jedem philosophischen Lexikon nachrichten kannst. Ich glaube, auch in der Tagesschau erscheint es manchmal. Es ist die Frage, wer bin ich? Also jeder intelligente Mensch muss irgendwann an die Frage kommen, weil es muss ihm auffallen in vielen Lebenssituationen, das Ausmaß an Verwirrung, in dem er sich, er mag was, am nächsten Tag mag er es wieder nicht. Er hat was vor, ach nee, mache ich doch lieber doch nicht. Das bringt ja, führt ja zu nichts. Ne? Das heißt, du hast die Frage, wer bin ich, hast du wahrscheinlich aufgegeben, weil das ist so ein interessanter Mix von Durcheinander Wertvorstellungen, von Hoffnungen, von Befürchtungen. Und wenn ich dich morgen frage, wer bist du denn heute, kommt eine ganz andere Antwort. Lass mich nur mit solchen blöden Fragen. Ne? Das heißt, wir sind ja in der Suche, wer ich bin. In dem Augenblick, wo du aufstehst, sagst du, was mache ich denn heute? Rufe ich den jetzt an oder rufe ich den nicht an? Man könnte dahinter fragen, sehr interessante Frage für das Ich, was ein Suchender ist, wer bin ich eigentlich? Bin ich derjenige, der anrufen will oder bin ich derjenige, der nicht anrufen will? Ich will damit sagen, wir geben ja diesem Leben im Nachhinein eine Bedeutung, indem wir sagen, das war übrigens Forschungsreise. Weil du kannst ja deinen Freund nicht erzählen, ich bin nach meiner Indien gefahren, ja und andere fahren nach Bali oder nach Japan.
Da habe ich ja wochenlang rumgehangen, da war gar nichts.
Da war nichts los. Habe keine Frau kennengelernt, was vielleicht damals wichtig war. Aber wenn ich sage, Junge, ich wollte euch nur mitteilen, ich gehe jetzt mal für 50 Jahre auf eine Forschungsreise und die beginnt heute.
Ja.
Und ihr armen Würstchen bleibt zurück in eurer mehr oder weniger unterhaltsamen Welt und denkt, der Typ macht das richtig, der geht auf Forschungsreise. Also, ihr könnt alle entspannen. Ihr seid schon auf der Forschungsreise. Du hast das Marketing noch nicht gemacht für dich.
Stimmt.
Ne? Also ich würde sagen, mach das Marketing, erklär deiner Frau. Übrigens, heute beginnt für mich eine Forschungsreise, rauszufinden, worum es im Leben geht. Natürlich, das ist intelligent so eine Frage. Teil des anderen mit, muss dich da nicht wundern, wenn irgendwann du eine kleine Community um dich hast, die zu deinen Füßen sitzt und dich anbeten. Ja. Das habe ich vermieden. Mein Selbstwertgefühl war nicht groß genug dafür. Ja.
Keine
das liegt daran. Manie. Also ich habe ein sehr geringes Selbstwertgefühl und ich würde sagen, viel Suche kam dadurch zustande oder Buchungen von irgendwelchen Sachen, weil ich aus der Unzufriedenheit oder aus dem Nicht-Perfekt-Sein oder es nicht gebacken kriegen oder nicht wissen, was ich will. Also im Grunde genommen aus Fragestellungen, die zwar, also so Opfergeschichten hört man ja immer gern von anderen, weil man dann sagen kann, ach, der hat das auch, hätte ich jetzt nicht gedacht. Der ist auch so beisammen, der hat auch so angefangen. Ich meine,
das ist auch minderwert. Der hat auch diese,
der hatte auch diese Minderwertigkeitsgefühl. Es kann jetzt sein, dass 50% der Zuhörer gerade sagen, ja Gott sei Dank, endlich mal einer, der das mal sich das kurz entthront hat. Das ist entspannt. Den höre ich jetzt zu Ende. Vielleicht kommt ja noch was.
Oder? Aber würdest du sagen, dass deine Suche auch aus dieser Unzufriedenheit begangen? Wir haben wahrscheinlich in der ersten Folge auch ein bisschen darüber gesprochen, aber dass du, hast du mal ein klassisches, normales, in Anführungszeichen, Leben geführt in so einer Festanstellung, 9-to-5, hier Buchhaltung im Ostflügel von der Company?
Ja, viel schlimmer.
Okay.
Die Minderwertigkeit war absolut der Auslöser für die Frage, was macht eigentlich Sinn, worum geht es im Leben? Und also ich weiß es nicht, ich bin nicht gut genug. Und aus dieser subtilen Gleichung, die mich ja behinderte, ich war auch schüchtern, also als ich die ersten Seminare machte, wie jeder Trainer das weiß, wenn du das erste Mal von der Gruppe stehst, das ist ein Höllenschritt, den du machen musst. Diese Vorstellung, hallo, das sage ich ja nicht, ich bin heute, für 2 Tage bin ich euer Trainer. Mhm. Und du machst das zum ersten Mal. Mhm. Das ist einfach großartig. Das ist richtig, ja. Und wenn ich sage großartig, das war nicht großartig.
Ja.
Das war Hölle pur.
Ja.
Und dann stellst du fest, das überlebst du.
Ja.
Und dann nächste Mal wieder Hölle pur, du überlebst es. Und du gehst dann nicht beim dritten Mal schon ein bisschen entspannter rein, aber du hast immer diese Anspannung. Und mit dieser Anspannung zu leben, in dem Augenblick, wo ich mal mutig Nein sage, jetzt im sozialen Umfeld, diese Anspannung war an sich immer ein Teil von mir. So ein Teilnehmer mal beim, ich hatte so ein Sterntraining mit Sternjournalisten, und der hat mir mal gesagt, der für die Medizinressort zuständig war, sagte, Christoph, wenn ich dich hier so agieren sehe, du kommst aus dem Rheinland, das hört man in der Sprache. Das erste Wort, was mir einfällt, wenn ich eine rheinische, depressive Frohnatur. Und da habe ich den angeguckt und da habe ich gesagt, woher weißt du das denn? Mhm. Das stimmt. Ich bin eine depressive Frohnatur. Mhm. Ich habe Freestyle gemacht, so gut ich kannte, und ich wusste, irgendwas ist nicht in Ordnung mit mir, nicht gut genug. Und das ist auch nicht jetzt so formuliert, wie es jetzt formuliert wird. Aber es war so ein Unbehagen, ein Nicht-Angekommen-Sein. Und das würde ich sagen, das war eine Suche. Gibt es eine Lebenssituation, wo ich frei bin? Wo ich mich frei fühlen kann? Egal, ob ich was Kluges mache oder nicht Kluges mache. Wo ich mich frei fühle in meinem, das hätte ich so nie formuliert, einfach in meinem So-Sein. Dass das in Ordnung ist, einfach so zu sein. Mhm. Das habe ich als Zielrichtung oder als Konzept nicht so formuliert. Aber das war, ich möchte einfach mal befreit sein von diesen Unwägbarkeiten, dem nicht in Ordnung sein, abhängig sein von der Bewertung und Belohnung von anderen Leuten. Und das habe ich aber charmant gemacht, ne? War nicht so ein kleiner Fuzzi, der sagt, oh, ich habe immer so viel Stress. Und ich habe das überspielt.
Ja.
Aber wenn mich einer fragte, war ich völlig ehrlich damit. Mhm. Ich hätte in der Akquisition auch sagen können, ich bin total unter Stress hier. Ich fand das lustig. Mhm. Also das
war immer ein guter Coping-Mechanismus oder im Umgang damit.
Ja, das Defizit zu benutzen, um Kontakt herzustellen, weil ich stellte dann fest, die anderen, du auch, hätte ich jetzt nicht gedacht. Du eroberst ja sofort die Herzen dieser Welt, indem du nicht als der Macher auftrittst und der Könner, sondern, hey Jungs, Mädels, wir können alle entspannen, wir sitzen im gleichen Boot, immer schon.
Ja.
Und ihr seid herzlich eingeladen. Es ist alles in Ordnung. Guckt, ich stehe noch, ich lebe noch. Verdiene zwar nicht so viel Geld, wie ich gerne hätte, aber es ist alles in Ordnung.
Ja. Ja, die Gedanken hätte ich nach meinem allerersten Corporate-Seminar, was ich mal gemacht habe vor einigen Jahren. Also das war, ich sag mal, okay. Da war noch viel Luft nach oben. Aber ich weiß, dass ich abends im Hotel saß, komplett erschöpft war. Komplett ausgelaugt und auch komplett enttäuscht von mir selbst, weil es nicht so,
ach so,
nicht so geil gelaufen ist, wie ich mir es vorgestellt habe.
Ach so, nee,
das war meine erste Erfahrung nach meinem allerersten Corporate-Seminar.
Also du hast vorher Vorträge gemacht
und genau, Katz Vorträge.
Hat diese Erfahrung. Du hast mit Vorträgen angefangen, genau. Das wäre für mich undenkbar gewesen.
Vorträge waren nie das Problem. Vorträge,
diskutieren mit Leuten, da kannst du endlos labern. Ne?
Ja, finde ich, das, bei mir ist es genau umgekehrt. Ja. Da habe ich Vortrag, da weiß ich, okay, das läuft, aber da war Interaktion, da war Anweisung geben, da war Reagieren
auf Nachfragen. Dann können die Leute ja auch dann die Anweisungen nur so halbherzig befolgen.
Genau, dann war
Vortrag sendest du.
Irritation, dann hat jemand mal was ganz anderes zwischendurch gemacht, wo ich dann auch nicht direkt wusste, wie ich damit umgehen soll und so. Also es war nicht scheiße, aber es war auch nicht super. Und ich bin halt mit dieser Super-Erwartung da reingegangen, die ich so vom Speaken kenne, weil das funktioniert.
Ja.
Und dann saß ich abends so in meinem Hotelzimmer so völlig ausgerichtet, war mit denen dann noch essen, auch die ganze Zeit dann noch
um
so
den Kontakt präsent, herzustellen.
Genau.
Das kennst du alles.
Und dann war ich
dann mögen sie mich vielleicht, wenn ich mit denen essen gehe und mit denen ein nettes Gespräch, dann mögen sie mich
es
mehr.
Es war auch nett. Also es klingt jetzt wahrscheinlich dramatisch in meiner Erinnerung, als es wirklich war. Aber ich saß abends in meinem Hotelzimmer alleine und irgendwie so alles so, oh fuck, habe ich gedacht. Ja.
Ja gut, aber das, ich glaube, das ist so ein Antriebshintergrund bei jedem ähnlich oder auch ganz anders gelagert. Aber ich denke, dass dann irgendwelche, ich bin da, psychologisch bin ich nicht so interessiert, auch bis heute nicht so richtig. Also vorbewusst, darum sage ich das eher ironisch, da sind da vorbewusste, tiefenpsychologisch fest verankerte.
Dieser Teil der Psychologie, weil ansonsten in deinen Seminaren war ja ganz viel Psychologie drin im Endeffekt, ne? Ja. Also, all dieses Wahrnehmungsthemen, verschiedene subjektive Wahrnehmungen, das ist ja alles auch Psychologie. Auch.
Ja, aber was ich so in dem Moment, wo ich erkannt hatte, dass es außer der Psychologie, es gibt einen Teil in uns, der psychologisch nicht erklärt werden kann, der, und den zu entdecken, also insofern habe ich dann immer eher diskriminierende, abwertende Aussagen. Die Psychologie hat ja absolut ihren Platz.
Ja. Und jetzt ist dann...
Obwohl, die Frage, wer bin ich, beleuchtet ist, spielt die Psychologie...
Aus deiner Sicht keine Rolle, ne?
Keine Rolle. Ob du aggressiv bist, ob du minderwertig bist, ob du ein Angeber bist, ein Selbstdarsteller bist, es ist alles völlig in Ordnung, weil es ist ein Ausdruck, was aus deinem Sosein entsteht. Mhm. Bedingt durch Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und wenn die gelassen werden, Neid, Gier... Schlecht reden, denken übereinander. Wenn diese ganzen negativen Gefühle gelassen werden, wie sie sind, dann passiert einmal, und ich nicht dran rumoperiere, die wegzukriegen, dann passiert das größte Wunder der Welt, ohne dein Zutun, weil du nichts mehr tust, lösen sie sich auf, sie werden als das gesehen, was sie sind, nämlich nur eine Geschichte, die du dir erzählt hast über dich oder andere über dich, die du übernommen hast. Und du hast gedacht, ich bin diese Geschichte. Ich bin einfach unfähig, ich bin hinterhältig, ich bin ängstlich, das bin ich. Und daran muss ich arbeiten, dass ich das loskriege. Und dafür suche ich Seminare, die mich auf diesem Weg, helfen. Das war ja alles in Teil meiner sogenannten spirituellen Reise, habe ich ja ganz viele psychologische Seminare mitgemacht, die mich hoch inspiriert haben. Also eines der besten Seminare ist das S-Seminar, wo ich ganz viel über das Theta-Seminar, was ich dann selbst konzipiert habe, die besteht aus großen Bestandteilen von einem amerikanischen Trainer, der die genialsten Seminare der damaligen Zeit in den 50er Jahren gemacht hat.
Werner Erhard.
Also Book of S kann ich nur jedem empfehlen, wenn du mal wirklich... wissen willst, wie eine gute Seminardramaturgie aussieht, kauft das Book of Est und ich habe das Seminar mitgemacht.
Est ist E-S-T, schreibt sie das.
Das war ein Verkäufer. Der war insofern auch mein Traumidol. Der hat Wagen verkauft.
Wann war das denn eigentlich? Wann warst du auf dem Est-Seminar?
Ich würde sagen, das war hat mich mehr beeinflusst als vielleicht bestimmte Gurus, die ich dann später besucht habe. Das waren zwei Wochenende hintereinander in irgendeinem großen Ballroom mit 250 Leuten. Da vorne stand ein Trainer in irgendeinem großen amerikanischen Hotel. Oder ich weiß nicht, ich habe es auch vielleicht in England gemacht. Aber das war in einem großen amerikanischen Hotel. Und dann haben die gesagt, in diesem Seminar wirst du alles erfahren über dich, was du brauchst. Und du wirst die Lösung für alle Probleme finden.
Boah, mit so einem Claim sollte man auch mal rausgehen, finde ich.
Ja. Und das ist jetzt pädagogisch nicht so gut.
Zwei Wochenende hintereinander, ne? Man musste beide buchen, sozusagen.
Und zwar immer, du durftest weder pinkeln, du musstest, wenn du eine Frage hattest, die Hand heben, dann musstest du aufstehen, das Mic nehmen, nicht einfach lossprechen, dann kriegst du das Wort erteilt und so weiter.
Also irrwitzigste
Regeln, wo alle Leute dann in Widerstand gehen. Ich glaub, bin doch nicht hier bekloppt und lass mich von diesem Idioten da vorne.
Ich darf nicht pinkeln gehen.
Ich darf nicht pinkeln gehen. Wie soll das denn zu meiner Wissenserweiterung beitragen? Ich bin doch die ganze Zeit nur mit dem Pinkeln beschäftigt. Und so weiter. Ne? Und dann war das versprechende Seminar. Und die ganze Wahrheit über dieses Lebens kriegst du nach diesen zwei Wochenenden, in der letzten Stunde. Auch der größte Idiot hier, der im Widerstand gegen alles ist, der nichts mitkriegt außer seinen Widerstand, der kriegt es. Auch der kriegt es.
You will get it, ne? Das war die Formel, oder?
Das war das Versprechen. Und darum haben alle durchgehalten.
Und haben sie es denn alle gegettet am Ende?
Also ich war ja scharf, ich hatte ja schon Seminare auch gemacht, ich war scharf da drauf. Ne? Also das Versprechen.
Die Dramaturgie hat sich
Die hat uns getragen durch diesen ganzen Blödsinn.
Weil der wiederholt das dann auch immer, ne?
Ja.
You will get it.
You will get it.
Ja, ja.
Das mache ich nur ganz kurz. Also das ist jetzt ein Sonderbonus hier in dieser Aufzeichnung.
Ja.
Das Seminar war pro Wochenende $300 mal zwei, $600 plus Übernachtungskosten im Five-Star-Hotel. Und wenn du so willst, Flugkosten.
Und mit Hunderten von Leuten.
Mit Hunderten von Leuten. Also ich habe aus lauter Angst, ich war an sich schon Trainer, ich glaube, ich habe nicht einmal gemeldet, aber sofort wieder den Arm runtergezogen. Und da haben sie mich erwischt, nee, steh du auf hier zu. Und sagst, gegen meinen
Aber Widerstand. Waren da auch so Experimente wahrscheinlich, oder nicht?
Viele Experimente.
Untereinander Interaktionen.
Untereinander nie.
Okay.
Da vorne stand einer, der alles wusste.
Ah,
ja. Und wenn du eine blöde Frage stellst, you ask this question, you know why? Because you are an asshole. Du wurdest die ersten zwei Tage nur mit asshole angesprochen.
Bisher, egal welche geile Frage. Werbung fürs Seminar, oder?
Auf jeden Fall.
Ja. Ne? Und dann dann das zweite Seminar kam ein neuer Trainer und der war völlig anders.
Ach, das war noch nicht mal die gleiche Person?
Nein. Das war dieser ganz schlimme, rübelige Trainer, der alle an sich pädagogischen Konzepte missachtete, wie man Menschen behandelte. Und der zweite Trainer war liebenswert und auf eingehend, mitfühlend und großartig.
Aber war das dann auch Teil des Konzepts, dass du so einen guten, einen
Nein, Arsch ja, das hattest? War ein Teil des Konzeptes, ganz klar.
Okay.
Das ist irre. Das kannst du aber auch selbst spielen.
Wir machen dann bei uns die Rolle.
Du spürst den Bösen und am nächsten Tag steht ein ganz neuer Mensch da vorne. Das ist doch großartig. Du lässt dich auch gar nicht mehr daran erinnern. Du bist eigentlich, das bist du auch.
Okay, jetzt muss ich noch mal fragen. Es war die gleiche Person in verschiedenen Rollen?
Nein, in dem Fall war es zwei verschiedene.
Könntest als gleiche Person
Wenn du das Geld nicht für einen Co-Trainer hast.
Da es die Seminare in der Form nicht mehr gibt, das ist jetzt der Benefit von dieser Sendung, kann ich dir sagen, du wirst es nicht verstehen. Ist nicht schlimm, aber es ist ganz einfach. Und du wirst es nie vergessen, diese Aussage als Quintessenz dieses Seminars. Und das wurde auch dann dramaturgisch super angekündigt. Und dann kam dieser berühmte Satz, und dann wurde eine Pause gemacht, die mache ich nicht so lange, weil wir wollen ja an sich zum Thema kommen. Es ist so, wie es ist. Mhm. Und dann schmissen sich alle erstmal dahin, ach, das ist ja nicht zu fassen, das ist doch nicht dein Ernst. Und dann kam der Erste raus, das ist doch nicht euer Ernst. Ich habe ein paar hundert Dollar, waren ja viele Amerikaner da, paar hundert Dollar bezahlt, um von dir zu hören, es ist so, wie es ist. Ja, ist es nicht so, wie es ist, fragte der dann. Ja, ich bin scheißsauer, ich fühle mich betrogen von all diesem Quatsch hier, wo wir durchgegangen sind. Also es ist eine Zumutung, also wie seht ihr das denn alle? Oder bin ich der einzig Bekloppte hier? Und dann sagte der ganz freundlich, es ist doch so, wie es ist. Du bist stinksauer, sowas von wütend, dass du dich betrogen fühlst. Es ist so, wie es ist. Ja, wie es ist so. Ja, aber es ist doch so, wie es ist. Und dann kam der so ein bisschen raus. Wie geht's dir jetzt? Naja, ich bin jetzt völlig durcheinander. Ja, sagt er, und es ist so, wie es ist. Und so ging das die letzte Stunde runter. Und irgendwann, weil es kamen ja ganz viele Interventionen und Fragen von den Enttäuschten oder von denen, die begeistert waren. Und der immer, natürlich in leichten Variationen, mit der gleichen Antwort musstest du zugeben, geil, Natürlich ist es so, wie es ist. Ich bin gerade schlecht drauf, es ist so, wie es ist. Und dann sieht man, wenn das ausgedrückt ist oder bejaht worden ist, danach ist was anderes da, was ja auch so ist, wie es ist.
Da sind wir beim Thema Akzeptanz. Ne?
Ja, aber nicht, du musst alles akzeptieren, sondern real deine Wut, deinen Schmerz, deine Verzweiflung. Und er sagte nur ganz gleichmütig, auch nicht überheblich, es ist doch so, wie es ist. Du bist wütend, habe ich das richtig gesehen? Du würdest gerne dein Geld wieder haben. Übrigens, die Gelegenheit hattest du nach dem ersten Seminar dein Geld zu holen. Das hast du leider verpasst. Mhm. Und dann macht er dann so einen ironischen Ton, dann kriegte der wieder eine Krise. Also diese zynische Art und Weise. Ja, sagte das, ist es so, wie es ist? Ja, aber das will ich doch nicht. Ist das so, wie es ist? Also ich, ist jetzt unperfekt. Aber es war genial. Wir sind in einer Heiterkeit rausgegangen. Auch die schlimmsten Gruselpeter, die sich da aufgeregt haben über sich, dass sie sich auf sowas eingelassen haben. Es war eine super Stimmung.
Und gerade durch dieses Setup holt das ja auch genau diese starken Reaktionen hervor. Und wo man dann auch genau, also das ist dann ja wie so ein Meta-Experiment, dass man dann da auch im Umgang, ne? Auch du sitzt da und musst pinkeln und darfst nicht pinkeln, da würde ich jetzt so nicht machen, das ist nicht mein Stil, aber auch das ist ja ein Experiment, ja, das ist jetzt so, wie es ist. Und entweder du gehst raus und guckst, was passiert, wenn die Regel bricht und dann ist das so, wie es ist.
Oder dann darfst du wieder nicht rein und das war's und du bist stolz auf dich, dass du den Quatsch hast nicht gefallen lassen.
Und es passt ja auf einer großen Ebene, wenn man das wirklich das Große ist, wie es ist, passt es ja auch zu dem, was du eben schon angeteasert hast und was so deine Essenz dann am Ende anders formuliert auch heute ist.
Weil wir können da gerade mal einen Bezug zu nehmen. Wir denken ja immer zum Beispiel, ich denke, ich fühle, ich nehme wahr. Da gibt es das Ich, was einen Gedanken hat. Das setzt voraus diese Aussage, ich denke doch, ich entscheide doch. Das setzt voraus die Annahme, dass es da ein Ich gibt, was jetzt diesen Gedanken produziert und den dann äußert. Da geht jeder von aus. Oder ich bin jetzt wütend, das heißt, ich ist wütend. Und wenn du jetzt hinterfragst, sag ich, dann überprüf mir doch mal, ob ich denke. Und ich frage dich, weißt du, wie dein nächster Gedanke aussieht? Und dann würdest du als Seminarteilnehmer sagen, also ich mache gerne das Experiment. Ja, schon. Natürlich weiß ich das. Wenn ich nachdenke, weißt du doch, wie mein nächster Gedanke aussah. Und das, was du mir gerade sagst, hast du dir das ausgedacht oder kam das? Was soll der Quatsch denn? Sag ich, hast du dir das ausgedacht? Was soll der Quatsch oder kam das? Oder hast du dir ein Gefühl ausgesucht? Wenn du deine Gefühle aussuchen würdest du dir nur positive Gefühle aussuchen. Wie bekloppt muss man denn sein, zu glauben, dass ich fühle? Nein, Fühlen findet statt. Gute Gefühle, langweilige Gefühle, selbstverurteilende Gefühle, hasserfüllte, neidische Gefühle kommen. Gedanken der niedrigsten und der erhabensten Art kommen und gehen. Und dass die führen dann zu bestimmten Handlungen. Du kannst doch nicht sagen, wenn du sagst, ich gehe, weißt du, wie das geht, wenn du gehst? Zeig mir mal, wie du das machst, wenn du gehst. Du kannst ja noch, weißt aber noch nicht mal, wie du gehst. Oder wie du träumst. Oder wie du jemanden machst oder von Herzen ablehnst. Nichts weißt du. Es denkt mit dir, es fühlt mit dir, es hat dich. Aber nicht im negativen Sinn. Das ist ein riesiges Schauspiel, was sich entwickeln will. Und dann kommt allerdings die Magie in dem Augenblick, wo du feststellst, ich bin nicht mein Gedanke. Weil ich weiß, dass der Gedanke da ist. Es muss doch eine Instanz geben, die sich bewusst ist, dass jetzt der Gedanke kommt. Dass er ausgesprochen wird. Und das wird völlig übersehen. Das in unserer Kultur gibt es nicht. Das kann man sagen, Bewusstsein oder Awareness, Gewahrsein. Du bist das Gewahrsein, was offen, frei, immer schon frei ist, mit allem verbunden ist, für jeden Gedanken, schrecklicher Art und schöner Art, für jedes Gefühl, ist das Gewahrsein immer offen. Es ist nicht offen, es ist nicht verurteilt, es ist offen und frei und ist im Einklang mit dem, was ist. Mhm. Das nennen wir Freiheit. Mhm. Du bist im Einklang, weil du bist dieses Gewahrsein, das ist dein wahres Ich und nicht dieser kleinkarierte oder angeberische Ich-Teil, der sich da aufbläst bis ohne Ende, um gesehen zu werden. Nee, das kommt manchmal vor, aber das bist du nicht, weil 5 Minuten später hat sich der Trip sowieso erledigt, weil andere dich daran hindern oder weil dir was Besseres einfällt. Und dieses Missverständnis, dass du deine Gedanken, Gefühle und Wahrnehmung, kein Wunder, dass wir Selbstwertprobleme haben, weil zu jedem guten Gedanken passt der schlechte Gedanke. Zu jeder Entscheidung passt die andere Idee, nee, ich mache es doch nicht. Und dann sitzt du dann da und sagst, erst wollte ich, jetzt willst du es nicht. Was bist du denn für ein Arschloch? Und auch dieser Gedanke ist völlig in Ordnung. Ja. Aber du bist mehr als diese drei Gedanken. Ich kann es nicht und ich weiß überhaupt nicht mehr, wo es lang geht. Alle drei Gedanken kommen und gehen. Aber es gibt eins, was
70-24.
Danke. Doch, 70, Leander, ach ja. Ja, genau. 24-7, also immer präsent ist, wo du immer frei bist, wo du verbunden bist mit allem, was kommt, bei dir und bei anderen. Das haben dann die Weisen aus dem Osten haben gesagt, weil das wirklich außergewöhnlich ist, wenn du das zu deinem normalen Verwirrungszustand nimmst. Das ist Erleuchtung, aber nicht, weil du dann Engel siehst oder über den Platz schwebst. Oder leicht, die Lichtigkeit, die Leichtheit deines Lebens ist, weil du nicht mehr im Widerstand mit dem Leben bist und nicht im Anders haben wollen, als es jetzt ist, verfangen bist. Kein Wunder, dass das Leben schwer ist.
Ja.
Aber du musst nichts machen, du kannst auch nichts machen, um diese Schwere loszukriegen im Leben oder diese Schwermut. Die will gesehen werden, bejaht werden. Und die wird immer bejaht aus dem, was schon perfekt ist oder schon frei ist.
Aus dem Bewusstsein raus.
Aus dem Bewusstsein raus. Und für dieses Bewusstsein, das ist jetzt, das muss ich jetzt noch, damit ich es nicht vergesse, danach, für dieses Bewusstsein, für deine Gedanken und Gefühle, die musst du trainieren, die musst du auf die Reihe haben, die musst du in den Ablauf bringen. Dieses Bewusstsein ist dein natürlicher Zustand. Und jetzt kommt was schwierig, den kannst du nicht erreichen, dieses Bewusstsein, weil du bist es schon. Und die ganze spirituelle Suche, und das ist bei mir in den 50 Jahren, da habe ich dann die letzten 3 Jahre, habe ich dann endgültig, also das war dann vor 82 habe ich kapiert, auch dieses Streben nach Erleuchtung.
Mit
oder
82
besser,
Jahren meinst du?
Bitte?
Mit 82 Jahren.
Nicht mit besser Jahr sein 82. zu wollen, als man ist. Und ich habe die Erleuchtung noch nicht. Und all dieser Bullshit, der basiert auf diesem Bewusstsein, da ist dieses Ich, was irgendwo nicht so ganz in Ordnung ist, zwar eine gute Qualität mittlerweile erworben hat, da ist dieses Ich, was einen Zustand haben will, wo es sich frei fühlen kann, endlich mal, und nicht geplagt ist von den Selbstzweifeln. Und das einzige Problem in dieser ganzen Gleichung, in dieser ganzen Benennung, ist die Vorstellung, dass es dieses Ich gibt. Nein, dein wahres Ich, wenn du so willst, dein wahres Sein, ist die Präsenz, das Wissen, dass ich jetzt bin, ist jetzt da und in diesem Präsenz, das kannst du jetzt Gewahrsein nennen, das ist dein wahres Sein. Das ist übrigens ein sehr schönes Wort.
Ja,
besser noch als Bewusstsein.
Das wahre Sein.
Bewusstsein ist dasselbe, aber das ist so abstrakt, was man erreichen oder vertiefen müsste. Das wahre Sein bist du schon. Und zwar, ich würde sagen, schon mal, wo die Samenzellen nacheinander suchen, oder die Eizelle und die Samenzelle, da ist ja schon ein Trieb drin. Das Gewahrsein ist immer da. Das stirbt nicht. Es ist zeitlos, es ist unbegrenzt und es erfüllt all die Träume, die das kleine Ich sich vorgestellt hat durch irgendwelche Bücher oder Selbstoptimierungsprogramme, Nordstern oder was immer, was es zu suchen gibt. Oder ich muss an meiner Psychologie arbeiten, ich muss den Selbstwert, den muss ich verbessern. Da kann dein Gewahrsein nur milde, wenn es das tun würde, lächeln drüber. Ja. Das alles, was du suchst, weil es deine wahre Natur, das ist jetzt vorhanden in dem Augenblick, wo du das haben wollen und das vermeiden wollen. Das sind diese beiden Bewegungen. Das brauche ich, um glücklich zu sein, und das kann ich gar nicht brauchen, um glücklich zu sein. Diese beiden Suchbewegungen, die draußen sind, das Greifen und das im Widerstand sein, das führt dazu, dass natürlich, du bist ja ständig beschäftigt mit diesen beiden Händen.
Ja.
Dass du unfrei bist. Und für das andere musst du nichts tun. Du musst keinen Guru besuchen, der dich dann so erleuchtet und sagt, du bist jetzt frei. Hab ich gesehen übrigens. An deiner rechten Knie- und Beinhaltung sehe ich, dass du ganz nah davor bist. Vielleicht noch einen Kurs bei mir buchen und dann haben wir dich.
Ja.
Nein. Und dann habe ich eben die Menschen dann in den letzten 5 Jahren erlebt, die nur gesagt haben, das, was du suchst, bist du bereits. Das ist eine, wenn das im Herzen verstanden ist, ist das eine solche Befreiung. Und es führt auch dazu, dass du manchmal die Idee hast, übrigens gilt das auch für andere. Das vergisst du auch noch immer, weil du hast ja diese ganzen Konditionierungen. Aber die Konditionierungen sind halt da, die dürfen sein. Mhm. Die können aber nicht das Gewahrsein vermasseln. Das ist
unberührt. Das ist unmöglich, das geht gar nicht.
Das geht nicht.
Aber wir verlieren uns halt darin,
ja,
und überlagern dann wieder den Moment der Erkenntnis mit neuen Identifikationen, mit neuem Ego.
Nächsten Buch
oder wenn ich erzählt. Mit diesen Bewegungen beschäftigt bin, von Festhalten und Wegdrücken,
ja, halt, genau,
dann will ich die, da, wenn diese Minderwertigkeit kommt und ich will die auf keinen Fall sehen, ist ja der, mache ich ganz viel Aufmerksamkeit dahin. Die, ja. Wenn die einfach nur gesehen werden dürfte, ach, da ist Minderwertigkeit. Ja, it is what it is. Ja. Da ist jetzt wieder, genau, diese Minderwertigkeit. Oh, jetzt werde ich rot, jetzt ist mir wieder unangenehm. Ich bin so ein Arsch, dass das mit 39 Jahren... Und
es ist, wie es ist, war damals die geniale, an sich auch provozierende Zusammenfassung von dieser Geschichte. Und wenn es ist, so wie es ist, dann hört der Widerstand auf. Und wenn der Widerstand auf ist gegen das, was ist... Oder der Widerstand ist ein anderes Wort. Widerstand und Gier,
ja,
haben wollen. Wenn du das aufgehst, offenbart sich sofort dein Sein. Da ist kein zeitlicher Abstand zwischen. In dem Augenblick, wo du, in die, wenn du aufgibst, deine Wünsche und Befürchtungen. Das heißt aber nicht, dass du keine Wünsche mehr hast und keine Befürchtung mehr hast. Das ist der Neck von dieser ganzen Sache. Ja. Sondern es heißt, ich bin nicht dieser, ja, Wunsch. Mhm. Und ich bin nicht die Befürchtung. Das Ich kommt immer rein und übernimmt die Urheberschaft und sagt, ja, mit mir ist etwas nicht in Ordnung und besuche dann das nächste Optimierungsprogramm. Mhm. Oder mir ein, der, es wird mir erzählt, wird dir erzählt von allen möglichen Leuten, hab kein Anfischen, ich bin, setz dich durch, sei mutig, geh über deine rote Linie, über deine Grenzen. Alle diese Empfehlungen werden an dieses kleine Ich projiziert, da, wenn du das machst, und da musst du bei mir nur die Seminare 1, 2, 3 und dann habe ich noch ein Sonderseminar für die ganz schwerfälligen 4 besuchen, dann hast du das. Und alle diese Versprechungen stärken nur die größte Illusion, die es gibt, dass es da einen Unternehmer, einen Geschäftsführer gibt, der das Leben meistert. Das heißt nicht, dass du nicht das Ich hast, dass du planst. Das ist sehr intelligent. Du planst für die Zukunft. Das muss ich machen, das mache ich lieber vorher. Deine Planungsfähigkeit geht nicht verloren. Deine Gefühlsfähigkeit geht nicht verloren, dass du nur eine bestimmte Art von Gefühlen haben sollst. Es bleibt alles beim Alten. Nur diese Urheberschaft des Ich, die goldene Kuh, die im Grunde genommen das Ziel, dieses optimierte Ich, das Ziel aller, du kannst sagen, 90% der Seminarveranstaltungen sind, geht es darum, das Ich zu optimieren. Klarer, liebender, entspannter zu sein. Und dann stellst du fest, boah, es war ein echt gutes Seminar. So ist es mir dann entgangen, so Beziehungsprobleme mit meiner Frau, wo ich den Namen jetzt nicht nennen will. Dann habe ich Fisch-Hoffmann-Prozesse in Pune gemacht und habe dann 2 Wochen hintereinander meinen Vater, meine Mutter erschlagen mit so großen Würsten, um meinen ganzen Wut und Hass an meinen Eltern auszutragen und bin in die Tiefen...
Also metaphorisch
erschlagen. Metaphorisch.
Da war nicht der Vater und dann musste, ja, diese Wurst...
Das musste dir jetzt leider denken, das war nicht wahr. So, und das ist ja dann wirklich mit erheblichen Verlusten verbunden, das Seminar. Ne? Also ich habe zig Selbstoptimierungsseminar gemacht und ich vergesse das nie. Dann kam ich nach Hause, kam in die Küche rein bei uns und dann sah ich das Gesicht von der Kasse. Da bist du ja wieder. Anrufen konntest du auch nicht. Und da waren alle Vorsätze, entspannt zu sein, waren weg. Ich hätte sie wieder würgen können für diesen Einsatz. Nichts hat es gebracht. Es hat mir nur klar gemacht, was ich für ein verkorkstes Arschloch bin. Dass ich nichts auf die Reihe kriege.
Darf ich mal eine moralische Frage zu all dem stellen? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben festgestellt, wir sind im wahren Kern Bewusstsein, Gewahrsein, wie wir das nennen wollen, und das andere läuft als Film ab. Könnte man dieses Verständnis nicht aber auch nutzen, um zu rechtfertigen, dass man sich moralisch, gesetzlich über andere erhebt? Könnte man nicht aus dieser erhöhten Perspektive,
verstehe ich, das ist auch immer meine Frage, die mich umgetrieben hat.
Ist ja egal, ob ich jemanden umbringe, weil das ist ja eh alles nur ein Film. Hauptsache am Ende.
Ja.
Oder, zweite Frage dazu, führt dieses Gefühl automatisch, müsste es nicht zu einer gesamten Verbindung führen, die eigentlich automatisiert dazu führt, dass du genau das nicht machst?
Du kannst das gar nicht machen. Wenn du im Gewahrsein bist und verbunden bist, solange du da drin bist, du kannst da rausfallen, weil wieder eine Identifikation mit irgendeinem Gedanken und Gefühl kommt, wo du richtig verärgert bist und sagst, ich kann das so nicht mehr hin, diese Beleidigung kann ich so nicht mehr hinnehmen. Du weißt, was Gewahrsein ist und du sagst, diese Beleidigung kann ich nicht mehr hinnehmen. Und du kriegst dann einen Wutanfall, weil du aus dem Gewahrsein jetzt rausgefallen bist. Dann wirst du in diesem Wutanfall vielleicht Dinge machen, die im Nachhinein nicht okay sind. Natürlich. Im Gewahrsein ist es unmöglich. Das ist gar keine Energie dafür da. Das heißt, das Teaching, was ich so interessant finde, fängt nicht an, damit den guten Menschen, der sich verbunden fühlt, zu vermitteln, sondern das Teaching überlässt alle diese praktischen Empfehlungen raus, sondern sagt, finde aus, wer du bist, dann was wird meine wahre Natur ist frei, verbunden, liebend. Und in diesem Zustand können alle möglichen Gefühle, weil es so frei ist, auch Hassgefühle, können alle Gefühle entstehen. Und wenn du dich dann mit diesen Gefühlen identifizierst wieder, dieser Idiot, der tief verletzt ist. Ja, dann kann es sein, dass du in der Welt wieder drin bist, in der du vorher auch schon warst. Mhm. Aber dieses Teaching erzeugt das nicht.
Aber das würdest du
und
nicht
gibt dir
tun,
den Freiraum.
Wenn du in der Verbindung bist, würdest
du das
aus,
nicht.
Dich, aus dir selbst
heraus nicht. Kannst du nicht.
Ja.
Mhm. Kannst du nicht.
Ja. Ja.
Mhm. Also der Lerner kennt das ja. Der kennt von mir, wenn ich davon berichte, meine Neidanfälle. Meine tiefe Enttäuschung über Ungerechtigkeit des Lebens oder all sowas. Das sind Gefühle, die so lange gepflegt worden sind, die, mit denen ich mich so lange identifiziert habe, das bin ich. Darum sind die wahr. Die wirst du nicht so einfach los. Die wollen immer wieder, wenn die hochkommen, gesehen werden. Und dann passiert dieses große Wunder. Es ist so, wie es ist. Das ist da. Dann lösen die dich für diesen Moment wieder auf. Und dann bist du wieder in deinem Gewahrsein. Und dann kommt ein anderes, wie die Inder sagen, anhaften wollen, einem neuen Ziel. Das muss ich unbedingt haben. Oder das kann ich mir nicht gefallen lassen. Dann kommt eine neue Anhaftung. Die darf aber auch sein. Das heißt, die Suche ist insofern beendet, weil alles so sein darf, wie es ist, weil es so ist, wie es ist.
Mhm. Und das geht ja auch auf den Körper, ne? Also es ist ja das Gleiche. Ja. Also wir erweitern das Ich-Konzept ja auch auf unsere körperliche Erfahrung. Denn ich habe einen Körper und der müsste schöner sein, der müsste besser funktionieren. Weil ich so aussehe, bin ich so und so, weil dieser Körper. Und auch da, das ist ja auch ein Thema, was mich so rumtreibt, also wie wir generell andere Menschen verurteilen für ihre Körper, für wie sie aussehen, wie wir manchmal Menschen urteilen für Behinderungen, wo es eigentlich so ganz offensichtlich ist, dass sie nichts dafür können, aber Schlüsse darüber machen, wer jetzt dieser Mensch ist, aber auch, oh guck mal, ich bin dick geworden, das heißt, ich habe mein Leben nicht im Griff. Und auch da ist ein Körper und der Körper körpert. Findet Atmen statt, da finden Ausscheidungen, Verdauungen statt, das kann ich sowieso nicht steuern. Und es gibt Phasen, der verändert sich sowieso im Laufe des Lebens ganz automatisch. Und wenn ich mich nicht ganz so krass damit identifiziere, der ist jetzt nun mal da, der bewegt jetzt dieses Bewusstsein durch die Welt, deswegen kann ich auf den Acht geben, kann irgendwie so gut
ich kann. Du kannst es nicht, es wird dann immer, also ich bin jetzt sprachlich dann in diesem Fall, das wird normalerweise nicht sein, du kannst gar nichts machen.
Ja.
Das Einzige, was du... Man könnte so schön sagen, das Einzige, wenn du einen großen Beitrag in deinem Leben liefern willst, für dich und für andere, das sein lassen. Nicht das Verhalten jetzt gut finden, was der hat, also sein lassen. Sondern das mein Sein lassen und das Sein des anderen auch lassen. Der kann ein riesen Arschloch sein.
Mhm.
Aber dieses Arschloch sein oder dieses... gemein, engherzig sein oder verletzend, beleidigend sein, entspringt auch aus seinem Ein. Und ich springe dann da drauf, weil ich mich mit meinem Enttäuschtsein über ihn, dass er immer noch so ist, der kennt doch auch dieses ganze Konzept, wieso ist er denn jetzt so egozentrisch? Ja, dann bist du in demselben Film, du siehst die Trennung, du leidest, wir beide leiden. Mhm. Und das ist auch so, wie es ist. Das ist das Entscheidende. Es erzeugt nicht, ob jetzt die Heilenden leben, die alles verzeihen, allen Menschen gut finden, auch die Behinderten oder die, ich weiß nicht, wie gibt es so komische Namen jetzt für all diese Leute, die finden wir alle toll. Nein, du bist derselbe Mensch, das Einzige, was jetzt gesehen werden kann, wenn du immer wieder dich in kurzen Momenten dann gleich
Teilen befindest oder so.
Wenn,
ne?
Ja. Wenn du immer wieder in dein, dich so. In das Sein zurückfallen lässt, also wir können es an sich direkt mal machen. Mhm. Also war in dem letzten Talk, also in jedem Talk mache ich das gerne, wenn es so stattfindet.
Ja.
Wenn du diesen Zustand von Freiheit, Offenheit, Verbundenheit kennenlernen willst, gibt es ein im Grunde genommen, wenn das deine wahre Natur ist, muss es ja sofort verfügbar sein. Mhm. Das ist ja den, wenn dir ein Lehrer gegenüber auftritt, dann wird irgendwann ist die Geduld zu Ende und sagt, hey, lieber Mann, das hört sich ja alles gut an, aber wie kann ich das denn machen? Ich bin halt so einer, der sehr kritisch mit seiner Welt umgeht. Ich bin einer, der sehr Minderwertigkeit ist oder ein riesiges Selbstdarstellungs Ungeheuer, Monster, wo ich alle mit platt mache. Das bin ich, was soll ich denn da mitmachen? Und das glaube ich nicht, das ist so tief konditioniert, das glaube ich nicht, dass ich das so einfach loslassen kann.
Aber jetzt.
Aber jetzt. Und dann gibt es diese, wenn, oder man könnte so daran gehen, wenn du erkennen kannst, jetzt, das kann jeder, dass das, was du da sagst oder tust, an sich nur ein Konzept ist, ein Gedanke ist, den du hast über dich. Also minderwertig, nehmen wir da diesen Gedanken. Wenn in dem Augenblick, wo du dieses Konzept, was du hast über dich oder andere, für einen Moment nicht fütterst mit weiteren Argumenten, dass du recht hast mit diesem Konzept, sondern einen Augenblick innehältst, das kann jeder. Ich nenne das für mich, ich spiele damit, du könntest sagen, stopp, das ist mir aber zu negativ, stopp deine Gedanken und deine Gefühlsverläufe für, sondern mit einem Klick, das ist wie so ein Reset auf dem Computer, für eine Sekunde bis fünf Sekunden schaltest du dein Denken, dein Fühlen, dein Wahrnehmen aus, das kann jeder. Weil dein Gewahrsein kann das, das musst du nicht trainieren. Also zum Beispiel, wenn ich könnte jetzt, ich zähle jetzt mal bis drei, dann sage ich Klick, du kannst die Augen offen halten, wir gucken uns weiter an. Und bei Klick würdest du für eins, zwei oder drei Sekunden, wenn du kannst, vier Sekunden, muss aber nicht.
Oder
zwei
Sekunden. Oder Bruchteil von einer Sekunde.
Und ein Bruchteil von einer Sekunde. Ich sage dann Klick, du kannst hingucken, wo du willst, mit geschlossenen Augen, aber ist besser noch mit offenen Augen. Und guck mal, was passiert in diesem Augenblick von zwei Sekunden Klick, was dann stattfindet bei dir. Das machen wir jetzt und ich mache das natürlich auch. Also eins, zwei, drei, jetzt kann ich schon alles Mögliche denken, das funktioniert bei mir nicht. Ist alles in Ordnung. Das habe ich schon mal gemacht, das hat auch nicht funktioniert. Jetzt hat das wieder versucht. Alles, das darfst du denken. Dann kommt Klick. Das waren jetzt drei Sekunden. Und das machen wir jetzt nochmal zusammen. Also. Ich zähle dann bis drei und damit das Klick dann angekündigt wird, also ein, zwei, drei, Klick. Was ist in diesem Klick? Du kannst ja jederzeit hingehen, wenn dir das jetzt zu kurz war oder zu lang war. Was ist in diesem Klick? Ohne mir jetzt.
Also ich hätte jetzt gern gesagt, da war gar nichts mehr, aber in dem Moment, wo du Klick gesagt hast, hat der Rasenmäher aufgehört.
Das war krass Magic.
Und dann war hier plötzlich so eine krasse Stille.
Ja, und
dann habe ich angefangen darüber nachzudenken, krass, dass der gerade in dem Moment
mit dem Rasenmäher aufgehört. Ja, das war richtig krasses Timing. Ich war die ganze Zeit Rasenmäher mit der Grund, also
wow.
Magic. Ich wusste gar nicht, dass man mit diesem Klick den Rasenmäher dadurch haben wir die Übung nicht gemacht.
Ja. Das ist super. Gänsehaut, ey, Alter. Ja, das ist doch super. Was können wir denn daraus machen? Ja, ist super.
Nee, dadurch haben wir nicht am Experiment teilgenommen, weil genau.
Ja, aber in dem Augenblick bleiben wir dabei. Der Rasenmäher hatte so eine humoristische Kraft in diesem Experiment. Wo waren in diesem Augenblick, wo du völlig in diesem lustigen Erscheinen des Rasenmähers war, gibt es da irgendwo ein psychologisches Problem, ein Selbstwertgebrüll? Gibt es da irgendwo Neid und Eifersucht? Gibt es da irgendwas, was nicht in Ordnung ist, als bei diesem Aha, ein Rasenmäher?
Ist aus.
Ist aus. Das kannst du jetzt auch wieder sagen. Du, ich gucke da auf diese, war das der Kölnberg da drüber? Ich komme ja aus Köln. Ich gucke auf den Kölnberg, gesagt, Klick. Und Ich würde es anknüpfen wollen als das, was wir vorhin da besprochen haben. In dem Augenblick hat das Gewahrsein seinen Raum.
Ja.
Offensichtlich. Mhm. Es ist immer da. Du kannst Klick machen, wo und wann du willst. Das Gewahrsein ist immer da. Du musst da nichts für tun, du kannst es nicht vermasseln. Du kannst 3 Jahre dann wie ein Arschloch durch diese Welt laufen. Dann machst du nach 3 Jahren, genau am 3. Juli, machst du Klick und dein Gewahrsein ist in der vollen Pracht und Fülle der Einfach und Schönheit des Lebens da. Das wartet immer auf dich. Du kannst es nicht vermasseln.
Ja.
Ist das nicht irre?
Ja.
Du kannst weiter dein Leben leben. Ja. Und Angst haben, wenn ich also das jetzt anwende, dann mache ich keine Karriere mehr und meine Frau läuft weg, weil ich habe sie nicht mehr alle. Ich sage alle 5 Minuten Klick und sage, was hast du denn gemacht? Und sagst du Klick und dann sagt er, oh Gott, aber auch das wirst du, auch das wirst du einstellen.
Ja.
Und das ist das Entscheidende ist, dass du da aus dem Klick, und das habe ich so in den letzten Jahren gelernt, keine neue Self-Improvement-Technik machst. Weil in dem Augenblick, wo du an das Klick die eine Erwartung bindest, nein, das Klick machst du dann, wenn es dir einfällt. Und es ist kein Effort drin. Null Effort, was damit zu erreichen.
Das ist auch Papaji, keep quiet, no effort. Ne? Das
keep quiet, no effort. Be still, keep quiet. Ne, keep quiet, no effort and be still. Und dann offenbart sich alles, was ihr glaubt, was ich habe, offenbart sich in dieser Sekunde.
Also Stille ohne Erwartungshaltung.
Ja, und das ist natürlich auch ohne Erwartungshaltung, ist schon Erwartungshaltung. Ne?
Ja.
Und das Dilemma ist, dass wir das Klick benutzen, um diesen natürlichen Zustand von Gewahrsein, unser natürlicher Zustand, so wird es auch deswegen genannt, ist kein abgehobener, erleuchteter Zustand. Das ist die Erleuchtung. Diesen Zustand kannst du nicht durch Anstrengung erreichen, weil dann gibt es wieder ein Ich, was sucht nach einem besonderen Zustand, der jetzt nicht da ist. Und das ist diese leichte Tricken ist. Da kann sein, dass man, also ich bin ein bisschen schwerfällig, ich habe da schon Jahre gebraucht, um diesen Neck rauszukriegen. Klick ist einfach wirklich nur sein lassen, im richtig großartigen Sinne. Klick und dann weitermachen. Und dann nicht sagen, oh, ich muss nochmal Klick machen. Nein, immer wenn du dran denkst, machst du Klick. Und dann, da habe ich jetzt mit Experiment, es gibt ein Versprechen damit, obwohl man das nicht tun muss. Wenn du in regelmäßigen Abständen, das kann sein, heute habe ich 3-mal Klick gemacht, ich erinnere mich ja schon daran, morgen und übermorgen war ich so busy mit allen möglichen Leuten, ich hätte mehrmals Klick machen sollen, um wieder ins Gewahrsein zu kommen, Nee, habe ich nicht. Ist auch kein Problem.
Es ist, wie es ist.
Ja.
Ja.
Ja. Und dann kann es sein, dass du an einem Tag, weil du am Flughafen bist, ganz häufig Klick machst. Weil es ist auch schön, die Leute vorbeizusehen ohne ein Urteil. Das hat eine Magie.
Ja.
Ja. Ja, ja.
Oder ich sitze im Stadtwald, ich sitze mit der Charlotte im Stadtwald, da kommen die Leute vorbei. Und wenn ich mir dann meine Kommentare und sie ihre Kommentare ersparen, wir stellen dann nur fest, Frau mit rotem Hut und Turnschuhen, über 75, man könnte sagen, was ist das denn für eine Tussi? Und wenn der Gedanke käme, vorher, darf das alles sein, es macht Klick und da ist sie in ihrer gesamten, in ihrer gesamten Einfachheit, Schönheit da. Und dann kommt, und das ist das Interessante, dann kommt der Gedanke rein und dann siehst du zum ersten Mal, was Gedanke, aber nicht verurteilend, alles vermasselt.
Ja.
Oh, das war aber jetzt gerade schön. Das war aber jetzt toll. Vielleicht sollte ich häufiger das Klick machen. Dann merkst du, da kommt wieder das Ich rein, was mit diesem Klick etwas erreichen will. Und dieses, wie man dieses Missverständnis auflesen kann, wenn man sowas vermittelt, was ja jetzt, ich erzeuge ja auch dieses Missverständnis, das weiß ich nicht. Am besten, wenn ich in einem Missverständnis bin, Klick. Und dann hast du das Gefühl, ich bin da, wo ich bin. Das Gewahrsein ist da. Es wird übrigens nie mehr das Gewahrsein. Mhm. Auch nie weniger.
Mhm. Aber es ist ein unaufgeregter Zustand,
es ist ein unaufgeregter, unspektakulärer, einfacher Zustand, wo es auch nicht an sich jetzt so sein muss, dass ich den noch vertiefen muss.
Mhm. Mhm. Aber es hat auch eine Stärke in sich.
Ja, es hat eine geniale Einfachheit und Klarheit, auch eine Schönheit. Könnte man jetzt alles reindichten? Auch schon zu viel.
Ja.
No effort, keep quiet, no effort, and you know who you are.
Und das war ein schöner Schlusssatz, finde ich.
Für alles, wie du in diesem Gewahrsein dich entwickelst, ein völliges Arschloch wieder wirst. Das darf alles sein. Kannst du das vorstellen, diese Freiheit?
Ja.
That's the end of the search.
That's the end of the search.
So wie sehr ihr, gut, liebe Hörerschaft, uns verzeihen könnt, dass wir jetzt doch noch nicht bei den wilden 6 Geschichten aus dem Aschraum angekommen sind. Aber vielleicht gibt es ja noch eine Folge. Wer weiß?
Wer weiß das schon?
Wer weiß das schon?
Ja, also ich meine, läuft das noch?
Wir laufen noch.
Achso, wir sind in der Nachbetrachtung noch.
Wir sind in der Abmoderation.
Ich habe ja ich schätze ja immer die Begegnung zum Lehrenden sehr, weil es der einzige Mensch ist, das muss ich mal will ich so sagen, der an diesem Thema Interesse hat. Also auch mit Ich, gibt es ein Ich oder nicht. Viele sagen, weißt du was, lass mich in Ruhe damit, ob es kein Ich bin. Natürlich gibt es mich, und wenn es mich nicht gibt, was soll es denn?
Und das ist eigentlich die spannendste Frage, die man sich stellen kann in dieser Existenz.
Und der Lerner ist dann auch pädagogisch geschickt mit mir. Der war, jetzt geht das wieder los. Aber er schafft es immer, auch dann dabei zu sein, auch wieder Fragen und seine Kommentare dazu zu machen. Und ich will damit sagen, es ist erstaunlich, wie viele Leute von diesem Thema, dass es kein Ich gibt, das ist so eine Beleidigung meines ganzen Lebenskonzeptes, was ich alles erreicht habe, was ich alles falsch gemacht habe. Das ist ein so unsexy Thematik, wo du Leute, ich habe es ja in Seminaren auch gemacht, ne? Wo ich, da hatte ich ja eine Dramaturgie, ich sagte, heute ist der spannendste Tag deines Lebens, nämlich dass die heiligste Kuh in diesem Planeten wird geschlachtet und die lebt in dir, das ist dein, das ist jetzt eine andere Formulierung, dein geliebtes Ich, und das wird heute geschlachtet. Dann sind so ein paar Intellektuelle, die sitzen dann da und nicken und lachen und denken, jetzt kommt wieder irgend so ein Comic. Und dann merke ich in dem Augenblick, wo das vertieft mal angegangen wird, die Frage ist, ne, wer denkt denn jetzt? Kannst du deinen Gedanken aussuchen? Kannst du ein Gefühl aussuchen? Dann würdest du auch immer positiv denken auch. Kannst du deine nächste Handlung aussuchen? Das ist so ein radikaler Angriff auf unser Selbstverständnis, also auf unser Ich-Verständnis, dass es für viele nicht erträgt. Die werden dann müde, die sind auch überdrüssig. Weil, was sollte mir das helfen? Stell dir vor, es gibt gar nicht dieses Ich. Und der Trump, weißt du, es kommt dann, das ist doch das größte Ich-Arschloch. Ja, sage ich, darum das ist das Problem. Da siehst du mal, dass ich in Reinkultur.
Und da sagst du was ganz, ganz Spannendes, denn ich finde, dass darin sowohl für das Individuum, aber auch als Kollektivmenschheit der Schlüssel zu einer weiteren Evolution liegt.
Ich glaube, spirituelle Evolution. Alle Umweltbemühungen, ganz viele andere Krieg, Bemühungen im sozialen Bereich, solange,
mit der Identifikation,
wenn ich an dieser heiligen Kuh, die ich schlachte, ich bin der Christo und du bist der Alex und du bist der Lee. Wenn ich das nicht schlachte, und das heißt ja nicht, dass wir unsere Namen, dass ich keine Pläne mehr mache, überhaupt nicht, oder kein Auto fahre. Der Lehrende hat sich über sein Auto gefreut. Und ich als Vater, ich war, habe dann gedacht, vielleicht hätte es ja doch besser vor 10 Jahren mal sowas gehört. Das ist ja so geil. War dann wieder, als die Klappe zufiel, völlig einverstanden mit meinen Karren, mit denen ich durch die Welt gefahren bin. Aber diese Identität, die findet ja, du stehst ja auf damit.
Ja.
Das ist mein Telefon, meine Frau, mein Umsatz, mein Geld.
Es gibt Menschen, die fahren von Beginn bis zum Ende immer diesen Film komplett zu 100%.
Nicht die hier zugehört haben. Das war die Bonusbetrachtung. nochmal die Bonusbetrachtung. Schreibt uns gerne, wie es euch ging. Wollt ihr auch jetzt euer Ich verteidigen? Oder was habt ihr für euch mitgenommen? Und denkt an den Klick oder vergesst den Klick.
Was hat dieser 86-Jährige mitgenommen für sich, für sein Ego? Es ist ja nicht so, dass diese Ich-Vorstellung, die Identität.
Ich war jetzt gerade im zweiten Anlauf, das Ding hier abzuholen. Dann bäumt er sich auf und sagt: Genau, darum geht's.
Das habe ich ganz vergessen.
Ich sage nichts mehr.
Man merkt hier.
Ja.
Christo, vielen lieben Dank für deine Zeit. Einmal mehr. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir und ein bisschen Erkenntnis. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye. Adios.